Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Das Thema Klima beschäftigt zurzeit ja die gesamte Weltgemeinschaft, denn das Zusammenspiel in der Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten. Ein wichtiger Aspekt in diesem Gleichgewicht ist dabei der Baum. In diesem Zusammenhang hat Dr. Reddy die Mitglieder der internationalen Satyasai-Organisation aufgefordert, sich in den nächsten Jahren mit dem Bäumepflanzen zu beschäftigen. Renate Siegmund aus der Region 3 hat sich seit einiger Zeit mit dem Leben der Bäume beschäftigt und uns einen sehr interessanten Vortrag zum Thema Mensch und Natur zusammengestellt, der uns letztlich dahin führt zu erkennen, wie wichtig gerade der Baum auf allen Ebenen unseres menschlichen Daseins ist. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satyasai Baba in Demut zu Füßen.
Ich denke, wir gucken mal, warum wir so eine enge Beziehung zu Bäumen haben. Ob ich ein bisschen vielleicht dazu beitragen kann, das Wunderbaum ein bisschen näher zu verstehen. Ich fange ganz früh an, wie Bäume entstanden sind, was Bäume so für uns bedeuten und auch ein bisschen den spirituellen Aspekt der Bäume mal zu erläutern. Swami sagte, mit achtsamem Geist kann der Mensch viele Lektionen von den Flüssen und Hügeln, den Tieren der Lüfte und des Landes, von Sternen, Blumen und den Bäumen lernen. Die Bäume schenken allen, die sie aufsuchen, ihren kühlen Schatten. Sie verweigern ihn niemanden in Anbetracht von Kaste, Glauben und Hautfarbe. Sie spenden allen ihre Früchte, ungeachtet ihres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Standes. Ich fange wirklich ganz, ganz früh an. Wie sind denn überhaupt Pflanzen entstanden? Also unser Planet ist wirklich sehr alt, 4,5 Milliarden Jahre. Und vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren entstanden die ersten Algen, noch einzellig. Aber sie wurden von den Cyanobakterien vereinnahmt, sie wuchsen zusammen und es bildeten sich schon größere Verbände, mehrzellige Algen. Und aus dieser Hochzeit dieser beiden entstand die erste Grünalge. Und wichtig zu wissen, dass die schon den ersten Stoffwechsel als Photosynthese machte und damit die Welt ein bisschen veränderte. Daraus entstanden dann etwas größere Pflanzen, die sich dann zum Beispiel in Form von Flechten mit Pilzen noch zusammentaten und die ersten Moose entstanden. Und auch die waren nach ein paar Millionen Jahren dann auch in der Lage, an Land zu überleben. Das heißt, mal trocken zu werden und dann wieder feucht zu werden und trocken. Und die Moose und Flechten haben diese Eigenschaften über all diese Jahre hinweg erhalten. Also sie sind wirklich Pflanzen, die können trocken wie auch feucht ertragen. Es bildeten sich dann größere, auch Farne, und sie wurden dann immer größer in einem tropischen Klima mit sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Sie wurden dann erstmal mannshoch und dann wirklich meterhoch. Die ältesten Vertreter der Bäume sind ungefähr 380 Millionen Jahre. Die Bäume sind sehr kommunikative und auch eine Pflanzengemeinschaft, die gerne zusammen ist. Also Wald ist für die Pflanze etwas, was ein Grundbedürfnis für sie ist. Und so haben sie gedacht, wir tun mal mehrere uns zusammen. Und sie haben tatsächlich, wie wir es heute wissen, das komplizierteste Holzsystem entwickelt, indem sie mehrere Stämme sich im Kreis zusammengefunden haben. Innen drin war hohl, aber außen herum haben sie eine unglaubliche Struktur gebildet, damit sie höher wachsen konnten, beständiger waren, älter wurden und auch gemeinsam die Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen konnten. Sie sind nicht sehr unterschiedlich zu dem, was wir heute haben. Vielleicht können wir, wenn wir heute Palmen sehen, uns eher vielleicht so vorstellen, wie die aussahen, einen großen langen Stamm und oben pflanzliches Material. Also es war sehr erfolgreich, und so nach und nach, nach immerhin einigen Millionen Jahren, waren sie auf der ganzen Welt verbreitet. Und infolge davon stieg, weil die Photosynthese ein System ist, womit der Baum sich ernährt und gleichzeitig als Abfallprodukt Sauerstoff produziert. Und so stieg so langsam immer mehr der Sauerstoffgehalt der Luft. Von früher 1-2% bis nachher auf 35%, was bedeutete, Pflanzen waren riesig, die Tiere waren riesig, alles war sehr groß, weil Sauerstoff in einem extremen Maß vorhanden war, weil auch die ganze Welt begrünt war. Auch wenn wir wissen, dass wir 70% Wasserfläche auf der Welt haben und nur 30% Land, was damals dann auch bewaldet war, und hat klimatisch alles verändert, indem es nicht nur den Sauerstoffwandel eingeleitet hat, es hat neue Pflanzen und neue Tierarten hervorgebracht und es hat das ganze globale Klima verändert. Es war damals sehr heiß und sehr feucht und so langsam sanken die Temperaturen und die Bedingungen wurden so, wie sie ungefähr heute waren. Kommen wir mal zum Baum und seiner Bedeutung. Der Baum hat die Fähigkeit, Wurzeln, tiefe Wurzeln in die Erde zu sinken und damit auch in kleinste Ritzen und Furchen der Gesteine einzudringen. Mit der Zeit starb der Baum ab und diese vor ihm schon aufgebrochenes Gestein wurde für den Regen so langsam durchlässig. Und als es lief, das Wasser hinein. Und so langsam entstand somit vor Millionen von Jahren ein Grundwasserspiegel, der sich unter den Gesteinen als dauerhaftes Wasser hielt. Das war ganz wichtig, weil das ist ein Grundlebensprinzip für heute, dass wir Grundwasser haben, dass wir also Wasservorräte tief in der Erde haben, die uns in Zeiten, wo es nicht regnet, versorgen. Gleichzeitig kann der Baum selbst über seine Wurzeln, über die Erde, über die Pilze und alles, was im Erdreich ist, große Mengen an Wasser speichern. Und so entstanden dann auch die ersten Bäche, Flüsse und Seen, Auwälder, Moore, richtige Seenlandschaften, wo noch sehr viel Wasser oben drauf stand und so langsam aber sicher es sich ins Erdreich hinein versickerte. Also das war die Grundlage für vielfältiges Leben. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von einem Mann, die ist wahr, ist in Frankreich passiert. Die Leute zogen weg, hatten die Bäume gefällt und so langsam aber sicher wuchs nichts mehr in dieser Gegend. Und der Mann ging hin und sammelte aus entfernten noch großen Eichen, die stehen geblieben sind, immer die Eicheln. Sortierte sie aus, nahm nur die Größten und die Besten und ging jeden Tag mit 100 Eicheln und einem großen Stock, stieß den Stock in die Erde, warf eine Eichel rein, trat mit dem Fuß drauf, ging wieder einige Meter weiter und das machte er Jahr für Jahr. Und er pflanzte einen Wald, der 7x7 Kilometer groß war. Aber das, was berührend daran war, dass auch die Flüsse auf einmal wieder Wasser führten, dass die Tiere zurückkamen und die Menschen. Es gibt darüber viele Berichte und auch einen sehr schönen Film, dass ein Mann eine ganze Region verändern kann, indem er Bäume gepflanzt hat.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Tief in mich hinein, ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah.
Unsere Erde hat ja mehrere Eiszeiten hinter sich gebracht. Vor 18.000 Jahren hatten wir zwei Eiszeiten und deshalb auch zwei Eisschichten, die das Land komplett bedeckten. Und alle Bäume sind erfroren, auch alle Pflanzen sind erfroren. Aber nach 11.000 Jahren wurde es langsam wieder wärmer und die ersten Bäume siedeln sich über das Rheintal so langsam wieder an. Und es waren Eichenwälder, die immerhin mit 250 Meter pro Jahr Fläche bedeckten. Und nach 3000 Jahren war dann ganz Europa ein dichter Eichenurwald. In der Jungsteinzeit entstanden dann die ersten Siedlungen mit Ackerbau und Holz. Und also wie so ein Haus früher aussah, da wohnte eine große Familie drin. Das kleinere Häuschen war für die Tiere. Außen herum war ein hoher, großer Zaun aus großen, dicken Eichenbalken. Man hatte früher Angst vorm Wald. Der Wald war dunkel und er war gefährlich. Und nach 10 Jahren hatten sie eigentlich alles Holz schon abgefällt. Also hat man das Dorf verlassen, ist einfach mehrere Kilometer weitergezogen und hat ein neues aufgebaut. Und diese freien Flächen, die dabei entstanden sind, da waren die Buchen einfach die, die schneller wuchsen, doppelt so schnell und auch höher wuchsen. Und es entstanden Buchenwälder. Und sie folgten tatsächlich immer den Menschen über Jahrtausende, immer auf ihren Wanderungen, wenn sie wieder ein Stück weiterzogen. Wir machen nochmal in der Geschichte weiter. 500 vor Christus gab es große, riesengroße Städte mit immerhin schon 10.000 Einwohnern. Und da rauchten die Köhler. Daraus wurde dann aus Holz Holzkohle gemacht, die sehr viel heißer wurde, als wenn man Holz verbrannte. Man hat das festgestellt, dass man unter Luftausschluss Holzkohle herstellen konnte. Und man konnte dann aus den Erzen schon das erste Metall gewinnen. Es wurden Waffen und Werkzeuge hergestellt. Es wurde Schmuck hergestellt, es wurden Töpfe und Gefäße zum Trinken hergestellt und es war ein begehrtes Handelsgut. Die Wälder mussten natürlich darunter leiden, weil es wurde unglaublich viel Holz dafür verwendet. Weitere 500 Jahre später waren da schon die Landfläche nur noch 70%, 30% Wald, waren schon bei der Größe und bei den Mengen Menschen, die damals lebten, war das schon sehr, sehr viel. Und im Mittelalter entstanden dann große Hansestädten und der Wald wurde weiter reduziert. Um 1400 gab es nur noch 27% Waldfläche. Das heißt, 63% waren bis dahin schon zerstört. Und es war weniger, wie es heute gibt. Heute gibt es ungefähr 32% bei uns hier in Deutschland. Und ab 1800 hat man dann festgestellt, wenn wir so weitermachen, haben wir gar keine Bäume mehr. Wir sehen, wie das aussehen kann, wenn wir heute nach Spanien schauen oder nach Griechenland, wo dann wirklich ganze Landstriche ohne Bäume mehr sind. Und man hat gedacht, wir brauchen unbedingt Holz. Also wurde die schnell wachsende Fichte angebaut. Aber die eigentlichen Urwälder, die waren dann nicht mehr vorhanden. Ein Urwald zu dem, was wir heute als Wald bezeichnen, heißt, jeder Baum, der umfällt, bleibt liegen. Es sind große Bäume, es werden große Schneisen reingeschlagen, wenn ein großer Baum umfällt, kleinere wachsen nach, es ist wieder Licht, Luft und Sonne da und der ganze Waldboden liegt eigentlich voller Bäume. Man kann in diesem Wald nicht, so wie wir, auf Wegen dort durchgehen. Den mussten Menschen machen, dass man durch einen Wald gehen. Der war dicht bewaldet, überall lag Holz herum und es war ein richtiger Urwald. Es gibt nur noch ganz wenige Flächen hier bei uns in Europa, die wirklich diese Ursprünglichkeit noch haben. Wir können uns als waldreiches Land bezeichnen, immerhin über 30%. Also da reden wir nur von Wäldern, nicht von den Anbauflächen. Viele Städte umgeben sich mit großen Flächen von Wald. Diese Stadtwälder stehen unter Naturschutz schon über Hunderte von Jahren, sorgen für Frischluft und Sauerstoff, filtern Feinstaub und sorgen mit ihrer Wasserverdunstung für ein kühleres Klima. Es wird vielleicht manche überraschen, aber Dortmund ist die größte Stadt in Deutschland und hat 63,3% Grünfläche und ist die viertgrünste Stadt der Welt. Das wissen wahrscheinlich noch nicht mal die Dortmunder. Auch eine grüne Stadt ist Berlin, sie wird auch so bezeichnet. Leipzig hat den größten Auenwald oder Auwald, das ist beides richtig, in Europa. Also Auwälder sind eine Besonderheit, sie stehen mehrere Wochen im Jahr im Wasser. Das würde eine Buche oder eine Eiche nicht vertragen. Es sind dann eher die Erlen und die Ahorne. Also es sind andere Baumarten, die das können, mehrere Wochen im Wasser zu stehen. Karlsruhe wurde direkt in einen Wald gebaut von den damaligen Kurfürsten. Stuttgart ist umgeben von Wald und Reben. Und in Berlin-Grunewald ist der größte Stadtpark Europas. In Berlins Tiergarten sind heute wieder 260.000 Bäume und nach dem Krieg war alles zerstört und es gab auch dort keine Bäume mehr. Aber die amerikanischen Flieger haben tatsächlich Baumsetzlinge nach Deutschland, nach Berlin geflogen und haben das wieder aufgebaut. Der Berliner Tiergarten hat heute 260.000 Bäume. Im Grunewald gibt es eine, die heißt Dicke Marie. Und diese Dicke Marie wurde sehr genau untersucht. Und deswegen können wir jetzt auch sagen, sie ist vielleicht 500 Jahre alt, ungefähr, weil sie so einen 5,5 Meter Stammumfang hat. Sie hat geschätzte 600.000 Blätter, produziert pro Tag 12 Kilogramm Zucker, hat den CO2-Ausstoß, den drei Familienhäuser produzieren, eliminiert, hat 400 Liter Wasser verdunstet und Sauerstoff produziert, den 10 Menschen pro Tag brauchen. Es ist mal interessant, einfach zu sehen, was so ein einzelner großer Baum leisten kann. Es gibt ungefähr 1500 Insektenarten im Grunewald. Diese alte Eiche, und deswegen diese Zahl, genau 1377 Insekten dabei Lebensraum und Unterschlupf. Diese Eiche wird sehr genau untersucht und es sind wirklich Forscher dabei zu gucken, welche Insekten leben auf einem alten Baum. Und je älter der Baum, desto wertvoller ist er für die Insekten und für andere Lebenswesen. Der Wald hat ein komplettes Recycling-System, das wissen wir, bildet wertvollen Humus. Und in einem Handvoll Waldboden leben mehr Wesen wie Menschen auf dem ganzen Planeten. Wir kommen zu einem Schädling, den Borkenkäfer. Es ist interessant, ich wusste vorher nicht so viel von dem Borkenkäfer und ich fand es interessant, wie der Borkenkäfer es eigentlich schafft, ganze Wälder zum Absterben zu bringen. Es liegt daran, dass Borkenkäfer bevorzugen Fichten, weil sie ein sehr weiches Holz haben. Und deswegen so nach Sturmschäden und Trockenheit, wenn die Fichte an sich ein bisschen schon geschwächt ist, dann bohrt er ein Loch in die Rinde und platziert neben seinen Eiern auch gleich einen Pilz, der das Holz schon dort vorverdaut und zersetzt. Wenn dann die Larven von dem Borkenkäfer schlüpfen, können sie ein gut vorverdautes Holz finden, die sie dann weiter verstoffwechseln. Und das ist leider in einem Kambium, das heißt, das ist die Stelle im Holz, wo eigentlich die Leitungen für den Nährstofftransport im Baum sind. Und das ist das, was den Baum eigentlich am meisten schädigt, ist, dass er sich selbst nicht mehr mit Energie versorgen kann. Der Baum versucht natürlich eine Gegenmaßnahme, schüttet Harz aus und versucht es abzudichten, aber dieser Geruch lockt leider weitere Borkenkäfer an und mit der Zeit wird der ganze Baum zerstört, der Baum wird vertrocknen und ganze Wälder absterben. Ich selbst fahre jedes Jahr in den Bayerischen Wald und auf dem Lusen, den höchsten Erhebung im Bayerischen Nationalpark, konnte man dann sehen, wie wirklich alles grau. Es war nur noch grau, es war dazwischen ein paar grüne Flecken. Und das, was ganz besonders dabei ist, dass die Menschen dort gesagt haben, wir räumen jetzt nicht die ganzen kaputten Bäume weg und pflanzen neu. Wir überlassen jetzt diesen bayerischen Wald einfach der Natur. Es gab unglaublich viele Diskussionen, unglaublich viele Eingaben. Alle, die in der Nähe vom bayerischen Wald wohnten, waren mit betroffen, weil der Borkenkäfer sich einfach nicht nur im Bayerischen Nationalpark aufhielt, sondern auch darüber hinausging. Und so war es, dass dann letztendlich aber tatsächlich es beschlossen wurde, wir lassen der Natur ihren Lauf. Wir schauen jetzt mal, was passiert. Bis dahin hatte man davon keine Erfahrung gemacht. Es gab dann einen Neustart. Ebereschen, Buchen, Tannen, Fichten und alles dicht und wild durcheinander. Wenn man heute hinguckt, sieht man wieder einen grünen, jungen Wald. Also der Borkenkäfer war der Geburtshelfer des neuen Waldes, weil vorher waren nur Fichten dort und heute ist es ein wunderschöner Mischwald. Natürlich haben jetzt ein paar Jahre die Leute keinen schönen Anblick gehabt, aber wenn man heute vom Lusen runterschaut, sieht man grün, es ist ein junger Wald. Das Gleiche war mit saurem Regen. Es war, um Gott, unsere Wälder, saurer Regen, die Wälder werden zerstört werden. Heute hört man nichts mehr davon. Der Wald ist in der Lage gewesen, den sauren Regen für sich gewinnbringend einzusetzen. Die Säure, die auf den Boden fiel, hat zum Teil Mineralien aus Gesteinen ausgewaschen und das war Dünger für den Baum. Die Bäume sind nach dem sauren Regen wie gedüngt, gestärkt und größer hervorgegangen. Der saure Regen war auch für den Wald ein Vorteil.
Ich fühle eine neue Erde. Ich fühle einen Neubeginn. Im Wunder, wo ich werde. Ich bin.
über die Sprache der Bäume. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Ich hatte vorhin schon gesagt, Baum ist ein gesellschaftsliebendes Wesen, was gerne und viel spricht, ständig in Kommunikation mit allen ist, also nicht nur mit seinesgleichen, also mit Bäumen, auch mit allen anderen, auch mit Tieren, weil der Baum ist in der Lage, Duftstoffe auszusenden, die manche Tiere mögen und deshalb bevorzugt diesen Baum dann besiedeln oder auch Stoffe zu bilden, die zum Beispiel, wenn sie von Tieren angefallen wird, den Tieren gar nicht bekommen und sie diesen Baum dann meiden. Der Baum reagiert, indem er Bitterstoffe bildet und in 10 Kilometer Entfernung haben alle Bäume den gleichen Bitterstoff gebildet. Das heißt, die Kommunikation war so, dass im Umkreis alle Bäume warnend schon von dem einen Baum, ich bin befallen von Ziegen hier, also Akazien waren es, alle Akazienbäume haben darauf reagiert. Und nicht nur die Akazien, auch alle anderen Bäume, die diesen Bitterstoff bilden konnten, haben damit reagiert. Das heißt, da gibt es ein Kommunikationssystem, was hervorragend funktioniert. Der Mensch versucht, diese Duftstoffe zu analysieren und haben 200 verschiedene gefunden. Also sie sind für die anderen alle lesbar und eigentlich auch für uns. Also ich denke, dass wir früher das konnten, dass wir alle in Einheit waren, die Tiere, die Pflanzen, die Menschen. Aber als wir aus dem Paradies hinausgeworfen wurden, dann verloren wir diesen Zugang zu diesen, ja, zu dieser Sprache der Tieren und der Pflanzen. Und unser heutiger Weg, unser spiritueller Weg ist, wieder dahin zurückzukommen, zu erkennen, wir sind alle eins und wir sollten dann auch Bäume und Tiere verstehen können. Auf der höchsten spirituellen Ebene werden wir das auch können. Da sollten wir hinkommen. Das ist ein Weg, den wir gehen. Es hat, als ich diese Präsentation vorbereitet hat, sich unglaublich viele Dinge ergeben, wo ich immer dachte, ah, so könnte das sein. Und ja, es waren sehr viele Erkenntnisse, die sich daraus ergeben haben. Und es ist immer schön, so einen Vortrag vorzubereiten, weil ich glaube, das die größte Freude liegt daran, dass man selbst so viele Erkenntnisse gewinnt. Die Nadelwälder, das kennen wir, das ist jetzt im Moment gerade sehr aktuell. Die Zirbenwälder und auch der Duftstoff der Zirbe, die hat man sehr genau untersucht und weiß, sie wirken sehr beruhigend und werden also zum Einschlafen für abends genommen. Und die ganzen Nadelholzessenzen, also die Duftstoffe, die haben antibiotische Wirkungen. Das wusste man schon sehr lange. Aber man hat geguckt und hat festgestellt, die Luft dort ist fast keimfrei. Und wenn wir heute sagen, wir gehen Wald baden oder es ist sogar gut für uns, unser Immunsystem wird angeregt auf höherer Ebene 3 Wochen zu funktionieren, dann liegt es daran, dass diese Duftstoffe bei uns im Körper eine Reaktion auslösen, die uns immun stärker machen. Auch wir Menschen reagieren auf die Bodenstoffe, auch durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die flüchtigen Substanzen hat der Wald eine andere elektrische Ladung. Und das bedeutet, mehr Sauerstoff als die Stadtluft und alles, diese Ladung, die Feuchtigkeit, die Essenzen, die in der Luft sind, ist alles gesund für den Menschen. Dass die Bäume untereinander sprechen, ist interessant. Und es ist interessant, wie sie das machen. Ich könnte darüber einen ganzen Vortrag halten. Es gibt Pilze mit einem Myzel, die leben in der Erde. Diese gehen mit ihrem Myzel in die Wurzelspitzen der Bäume. Gleichzeitig sind sie mit in allen Wurzelspitzen aller Bäume. Und ich glaube, irgendwann werde ich einen Vortrag über Pilze machen, weil der Pilz ist eigentlich der, der alles organisiert. Er entscheidet, welcher Baum wächst und welcher nicht. Zum Beispiel, weil keine Nährstoffe für diesen Baum da sind. Dann sagt er, hat keinen Zweck. Der wird hier nichts, weil ich habe keine Nährstoffe für ihn da, die ich aufbereiten kann. Den lassen wir jetzt mal eingehen und fördern damit einen anderen, für den eine bessere Lebensgrundlage da ist. Er reguliert, was der Baum bekommt, signalisiert, kommt Wasser oder kommt keins. Kommt keins, sagt der Baum, okay, bis oben in die letzte Blattspitze, sagt er, bitte alle Schotten schließen, kein Wasser mehr verdunsten, es kommt keins nach. Das heißt, die ganze Regulation von Angebot und Nachfrage wird alles über den Pilz, über den Baum organisiert. Gleichzeitig Informationen weitergegeben. Also man muss sich vorstellen, dass der Erdboden, auf dem die Bäume stehen, ungefähr so ist wie unser Gehirn. Wir haben laute Schaltstellen und es wird andauernd irgendwelche Informationen weitergegeben. Der Wald denkt und der Wald singt wahrscheinlich auch und hat Freude und Leid. Er ist wie ein einziger großer Organismus. Und es ist interessant, dass immer wieder gesagt wird, dass der Wald sich verhält wie unser Gehirn. Wir haben eine Hoch-, also einen Ultraschallbereich, in dem das alles abläuft, aber auch in Niederfrequenzbereich, den wir hören können, weil es knackt. Die Bäume können wie so eine Art Morsezeichen untereinander kommunizieren. Und man hat gemessen, dass wenn die Bäume langsam vertrocknen, sie schreien. Sie schreien das im Ultraschallbereich heraus. Es ist kein Wasser da und ich sterbe. Also es ist dramatisch, das eigentlich zu wissen. Also der Pilz bereitet den Boden so auf, dass der Baum es direkt als Nährstoffe mit dem Wasser verwenden kann, hochschickt in die Blätter. Die Blätter machen eine Photosynthese und schicken Zuckerlösung runter. Und 30% dieser Zuckerproduktion ist der Lohn, den der Baum dem Pilz zahlen muss. Das ist aber auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation. Es gibt eine sehr bekannte Studie, die sagt, warum unbedingt nicht nur Bäume im Wald stehen sollen, sondern vor allen Dingen da, wo sehr viel Beton und sehr viel Stadtleben ist, weil sie einfach das Leben in der Stadt auf ein Höchstmaß erträglich machen. Sie sind Klimaschützer. Das heißt, die Photosynthese, die mithilfe von Sonnenlicht und Chlorophyll und Wasser und so weiter eine Umsetzung macht, dass CO2 aufgenommen wird, das ist das, was wir in der Luft ausscheiden, Zucker zusammensetzen und als Endprodukt Sauerstoff pur an die Luft abgeben. Das ist ein Produkt, was der Wald nicht braucht und deshalb als Abfall ausscheidet. 50% der Sauerstoff der Erde produzieren Pflanzen, also nicht nur Bäume, auch alles, was Photosynthese macht, produziert Sauerstoff. Ein Grashalm, wenn auch nur sehr klein, aber auch er produziert das. Die Frage ist, wer macht denn den anderen 50% Sauerstoff? Und das ist überraschend vielleicht, es sind die Algen, die damals an den Start gingen, um Sauerstoff zu produzieren. Die Algen im Meer, die produzieren diese andere Hälfte.
Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das Leben, der Atem, das Wachsen, die Zeit, Erkenntnis, Vergehen, die Unendlichkeit, das Lauschen, die Stille, die Leere im Raum, das Wissen, die Weisheit, die Schwingung des Sohns. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Nur du, nur du. Die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist auch ich. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Nur du, nur du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du. Die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist doch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du.
Es ist ein Staubfilter, Bakterien, Pilzsporen, Feinstäube, alles ist in der Luft und die Bäume reduzieren das, indem sie es einfach binden auf ihrer Blattoberfläche und mit dem Regen wird es dann ausgewaschen und eine 40 Jahre alte Buche kann bis zu 2 Kilo Staub an einem Tag aus der Luft binden. Das ist wichtig, da wo viel Verkehr ist und so weiter oder viele Industrieanlagen stehen. Sollten große Mengen an Bäumen gepflanzt werden, damit die Laub an dieser Stelle saugt. Sie reduzieren durch das Blattwerk den Schall und eine 80-jährige Buche hat ungefähr 800.000 Blätter und hat 1.600 Quadratmeter Blattoberfläche, die natürlich, wenn der Schall da drauf fällt, eine gewisse Resorption haben und damit den Schall abfangen. Und sie sind auch Schattenspender. Und immerhin mit einem 15 Meter Durchmesser, Kronendurchmesser, hat er unten 160 Quadratmeter Schatten, was für die Menschen dort gut ist, weil es heizt sich nicht mehr der Beton so auf und sorgt für Kühlung. Die Rostkastanie ist übrigens die, die das dichteste Kronendach hat. An heißen Sommertagen kann so ein Baum bis zu 400 Liter Wasser verdunsten. Er ist ein bisschen fast wie so ein Klimagerät, was man in der Wohnung aufstellt und kann wirklich einige Grad die Umgebung abkühlen. Ich hatte vorhin schon mal erzählt, dass überhaupt der Baum erst in der Lage war, unser Grundwasser zu produzieren. Das Wurzelgefäß der Bäume, und es gibt Bäume, gerade wie die Eiche, die ein Tiefwurzler sind, die richtig tief in den Boden hineingehen. Und sie können unglaubliche Mengen an Wasser aufnehmen. Dadurch auch davor schützen, dass die Kanalisation überläuft und dass dann Überschwemmungen oder sowas passieren. Ich wohnte als Kind an der Nitter und man hat die Nitter begradigt. Und mein Vater, der diese Gegend noch kannte, hat gesagt, und jedes Jahr, meistens irgendwie im Frühjahr, hat es so geregnet, dass sämtliche Wiesen überflutet waren. Und die sind dann Kilometer lang. Das ist gefroren oft noch. Und dann konnten die ganz groß Schlittschuh laufen. Nach der Begradigung hatten wir nur noch so kleine Tümpel. Und dann hatten die Häuser, die dann sehr nah daran gebaut waren, dann auch die Probleme, dass sie dann auf einmal das Wasser im Keller hatten. Auch wenn der Baum große Mengen an Wasser speichern kann. Und auch die Moose, die Flechten, die Farne, alle können große Mengen speichern. Aber die nächste größte, ich sag mal, das Wunder, dass die Bäume bis zu 400 Liter Wasser verdunsten am Tag, ein Baum, führt dazu, dass sie eigentlich die Regenmacher sind. Man hat festgestellt, dass wenn die Bäume in der Nähe von Küsten stehen, das Wasser, was verdunstet, über die Sonne aufnehmen, dann weiter transportieren und können, wir nennen das die Wasserpumpe, dass der Wald sozusagen das Wasser in das Landesinnere hineinpumpt. Und normalerweise, wenn keine Bäume da sind, würde der Regen maximal 600 Kilometer ins Landesinnere regnen können. Dass wir Landschaften haben, die trotzdem bewaldet sind und viel Wasser tragen und Feuchtigkeit haben, liegt daran, dass die Wälder wie eine Wasserpumpe dieses ganze Wasser ins Landesinnere hineintragen. Wenn wir das nicht tun, dann entstehen Wüsten. Was wir jetzt in Brasilien sehen, ist, dass die ersten schon trockenen Stellen innerhalb dieses Riesenurwaldes entstehen, weil die Wasserpumpe nicht mehr funktioniert hat.
Sonne, hier ist der Tag, der leuchtet.
gleichzeitig ist der Baum auch für uns etwas, was wir als Freund bezeichnen. Also er hat eine besondere Anziehung auf uns. Also nicht nur, dass wir gerne in den Wald gehen und wir verweilen und spielen gerne. Und für die Stadtbewohner ist ein Park immer etwas, wo man gerne hingeht. Und Bäume sprechen nicht nur alle unsere Sinne an, sondern lassen uns auch in der Stadt die Jahreszeitwechsel erleben. Das heißt, wir erleben, wie sie im Frühjahr dieses herrliche Grün bekommen, im Sommer diesen Schatten spenden und die Kühle und im Herbst dann dieses wunderschöne Herbstkleid uns zeigen. Und das ist für uns und für unsere Augen sehr wohltuend. Und der Baum ist in allen Kulturen heilig. Es gibt keine Kultur, kein Land, wo der Baum nicht den Stellenwert hat als Pflanze. Nicht nur, weil er groß und mächtig ist, sondern weil der Baum auch mystisch gesehen immer die Verbindung von der Unterwelt zum Himmel hat. In Indien, am Beispiel von dem Aswatha-Baum, das ist ein Feigenbaum mit vielen kleinen Blättern. Er wird riesig groß und sehr alt und entwickelt auch Luftwurzeln. In der Bhagavad Gita wird er erwähnt. Dort gibt es eine Analogie, dass die ganze Welt wie der Aswatha-Baum ist. Die Wurzel ist letztendlich Gott. Daraus entsteht der Stamm und aus dem die Äste entstehen. Es entscheiden ganz viele einzelne Blätter, die alle voneinander getrennt sind. Aber jedes Blatt bekommt die Nahrung über den gleichen Baum, die gleichen Wurzeln. Letztendlich sind wir alle Blätter des gleichen Baumes. Unsere Wurzeln sind im gleichen Gott. Wir sind letztendlich Teil des gleichen Gottes. So ist dieser Baum ein Symbol für das Universum und auch die Verbundenheit mit allem. Das ist eine Aussage des Advaita, dass wir alle eins sind. Da ging Swami sogar noch weiter und hat gesagt, also der Baum ist auch für die Meditation so hilfreich, dass der Baum Yogis anziehen wird, die in ihrem spirituellen Bestreben ein gewisses Maß an Verwirklichung erreicht haben. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass man am Baum, mit dem Baum meditiert. Der Kalpavrishka-Baum ist der wunscherfüllende Baum. Er ist das Baum, der Indra in seinen Gärten hat und auf dem Weltgipfel des Weltenbergs Mahameru wächst, hat goldene Wurzeln, silbernen Stamm, Zweige aus Lapislazuli, perlenartige Blumen und diamantene Früchte. Und er weist auch hier vom Gipfel bis in die Unterwelt hinein, wo die Götter wohnen und wohin die Vögel fliegen, die in den Wipfeln des Baumes sitzen. Die Vögel in dem Baum sind ein Fruchtbarkeitssymbol. Er steht für die periodische Erneuerung des Lebens. Ganz anders die Entsprechung von den Kelten und Germanen. Da steht als Weltachse steht der Lebensbaum im Zentrum der Welt. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde. Seine Krone berührt und trägt den Himmel. Er verbindet drei Ebenen, Himmel, Erde und Unterwelt. Und die Wurzeln des Baumes sind die Unterwelt. Und die mittleren seien die physischen Welt und die höheren Zweige, Astralwelt und die himmlischen Welten. Aber nicht in der Einheit, sondern die Unterwelt war etwas, was grausam war und wo die Hölle wohnte. Also es ist eine etwas andere Denkweise wie das Advaita, aber er verkörperte die Ordnung der jeweiligen Welten und er hat sie miteinander verbunden. Auch wenn nicht die Idee kam, dass aus dem Unteren es sich in das Höhere sich sozusagen hineinentwickelt hat. Ich möchte nochmal, weil der Weltenbaum ist das, was unsere Kultur bewegt, etwas kurz noch über die Eiche sagen. Die Eiche ist der Baum der Germanen. Er war dem Gott Thor geweiht, der mit einem Ziegenkarren über das Himmelszelt fuhr und dabei ziemlich viel Krach machte, nämlich Donner, und dabei mit Blitzen um sich warf. Und die Eiche war heilig. Heilig, weil über Kraft und Ruhm und Stolz die Symbolik für den männlichen Anteil war. Sie war aber auch die Urmutter Anna geweiht, die Mensch und Tier mit ihren Eicheln nährte. Für die Germanen war dieser Wald heilig, Eichenhaine durften nicht betreten werden. Es durfte noch nicht ein Ast von einem Baum genommen worden und es durfte niemand ihn betreten, außer die Priester. Und das Töten von Tieren in den Hainen war streng verboten. Die Eichenform gibt es noch auf unserer Münze. Es gibt es auf ganz vielen Wappen. Die deutsche Eiche wurde dann auch begrenzt, wenn da ein Sieger geehrt wurde. Als die Christianisierung startete, hatten dann die Christen oder die Missionare sie abgesägt. Und weil nichts passierte und sie nicht tot umfielen, haben damals die Heiden gesagt, ihr Gott muss stärker sein wie unserer. Und sie haben sich christianisieren lassen. Das war ein Schachzug der Christen, dass die ganzen Baumheiligtümer gefällt haben. Ich mache noch einen kurzen Ausflug zu dem Holunderbaum, der früher vor jedem Haus stehen musste. Es war der Schutzbaum. Jeder kennt die Geschichte von Frau Holle. Frau Holle hat die Guten entlassen und die bösen Mädchen mit Pech überschüttet, hat sie gebunden. Also die bösen Geister wurden in dem Hollebaum oder in dem Holunderbaum gebunden. Holda war die Muttergöttin der germanischen Mythologie und Freya, die für die Liebe und für die Fruchtbarkeit stand, wohnte bei Frau Holle. Und es gibt ganz viele Geschichten, wo auch ein Holunderbaum nicht gefällt worden darf, weil durch das Fällen bösen Geister befreit wurden und sie dann Tod, Verderben und Krankheit in die Familien brachten. Also der Baum ist, der uns das Wasser bringt und aufbereitet, der uns die Luft bringt und aufbereitet, der dafür sorgt, dass wir Früchte, Nüsse und Samen für unsere Ernährung haben. Und vor 300 Jahren begann das, was in früheren Zeiten abgestorben ist, über Torf, die Braunkohle, die Steinkohle, Graphit, Erdöl und Erdgas, was wir heute so extrem nutzen und damit zum Beispiel Metalle oder Werkzeuge oder Medikamente, Düngemitteln und auch sehr viele Kraftheizwerke zu betreiben, dass wir da uns nicht bewusst sind, dass der Baum es ist, der uns das alles überhaupt ermöglicht hat, diese ganze technische Entwicklung wäre ohne Baum überhaupt nicht möglich gewesen und wir wären heute in einem anderen Zustand, wenn nicht diese ganze Umwandlung, die in Kohlung stattgefunden hätte. Der Baum als Lebensspender und lebensnotwichtig für alle, für die Menschen und für die Tiere und für die ganze Welt. Sairam, bedanke mich, dass ihr es ausgehalten habt, so lange diesem Vortrag zuzuhören. Es gibt noch viel mehr darum zu berichten, aber es hat hoffentlich einen kleinen Einblick darin gegeben, wie wichtig der Baum ist.
Herzens bin ich frei, im Bewusstsein deiner Wahrheit, ich allein. All mein Sehnen führte mich an diesen Ort. Lass mich hier sein, bitte lass mich nicht mehr fort. In der Stille deines Seins verstummt mein Ich, gibt sich in der Gnade deiner Gottes Sicht. Wieder wird die Wirklichkeit der Welt zum Traum, den ich träume um mich selbst.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist dieser Vortrag beendet. Die Referentin war Renate Siegmund aus der Region 3. Ich fand diese Stunde enorm bereichernd und ich wünschte, dass so ein Vortrag auch mal in Schulen gehalten wird, damit auch die Kinder und die Heranwachsenden die Bedeutung des Schutzes der Natur verstehen lernen. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Durch Milliarden Augenpaare dieser Welt schaue ich umher und seh doch nur mich selbst. Trotz der Vielfalt ist die einzige Person nur du selbst, der diese schöne Welt bewohnt. In der Weite deines Herzens bin ich frei, im Bewusstsein deiner Wahrheit ich allein. All mein Sehnen führte mich an diesen Ort. Lass mich hier sein, bitte lass mich nicht mehr fort. Lass mich hier sein, bitte lass mich nicht mehr fort.